das Lesen der anderen.
Der den Blick in das fremde Feuilleton ankündigt. Heute erfolgt er mit Anne-Kathrin Kohut von Popkultur und Kritik. Ahoi.
Hallo.
Sie schreiben in der neuen Ausgabe mit Wolfgang Ulrich über Home Art Objects. Was sind diese?
Genau, Home Art Objects. Der Begriff stammt tatsächlich nicht von uns, sondern
klingt very fancy.
Ja, der klingt sehr fancy. Und er stammt von dem Online-Store des New Museums in New York. Und Home Art Objects sind, naja, es sind Objekte, vielleicht Kunstobjekte, das können wir noch diskutieren, die man im Museumsshop kaufen kann, die man manchmal aber auch in Concept-Stores kaufen kann und die meistens oder im Idealfall, sage ich mal, in Kooperation auch mit den Künstlern und Künstlerinnen entstanden sind.
Okay, ich versuche zu verdeutlichen. Es geht jetzt nicht um Ai Weiweis Teelöffel, der zum Verkauf steht, sondern es geht um einen Teelöffel, der Ai Weiwei frönt und der sich von den üblichen Gebrauchsgegenständen insofern abgrenzt, als dass er den Künstler quasi für sich vereinnahmt, um seinen Preis damit in uneinständige Höhen zu treiben. Und Ai Weiwei ist damit einverstanden, richtig?
Genau, so kann man das sagen. Es ist jetzt ein Beispiel, wäre ein Teelöffelset von Ai Weiwei und auch mit ihm zusammen entstanden. Darauf sieht man einfach, es ist ein goldener Löffel, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem kleinen Bildchen, das seinen Stinkefinger zeigt, ein relativ berühmtes Instagram-Bild von Ai Weiwei. Und naja, also ihm zu frönen, Fragezeichen, also sie deuten das schon an, man könnte das natürlich auch einfach als Merchandising-Produkte ansehen. Ich würde aber sagen, es geht trotzdem so ein bisschen darüber hinaus, weil mit den Objekten dann doch immer auch entweder ein politisches oder ein künstlerisches Statement verbunden ist, was jetzt nicht rein Merchandising ist. Aber trotz alledem ist es auch Merchandising und darin zeigt sich natürlich, dass Künstler viel eher heutzutage etwas geworden sind wie Stars, dass Künstler heutzutage weniger Verehrer haben oder wenige Sammler, die teure Werke kaufen, sondern eben auch Fans. Und diese Fans brauchen eben Produkte, die sie kaufen können, die sie sammeln können und die sie im Idealfall auch mehr oder weniger exklusiv besitzen können, weswegen eben viele dieser Objekte auch in limitierten Auflagen zum Beispiel sind.
Und was macht die Exklusivität ansonsten noch aus? Ist es vielleicht auch der Verkaufsort? Also Sie haben gerade schon genannt, wo gibt's diese Objekte, aber vielleicht sollten wir das nochmal vertiefen, weil vielleicht denkt ja der eine oder andere auch an den 0815-Store mit Andy Warhol-Magneten jetzt gerade.
Genau. Ja, also die Exklusivität entsteht zum einen, klar, man kann sagen, ein Museumsshop oder ein Concept-Store ist ein bisschen exklusiver. Weiß ich nicht, aber natürlich findet man im Museumsshop auch eine Streichholzschachtel mit Andy Warhol-Motiv drauf. Der Unterschied ist, was ich einerseits erwähnt habe, dass sie oft limitiert sind und aber auch, dass diese Produkte in Zusammenarbeit von Künstlern entstehen, einerseits aber zusammen auf der anderen Seite mit Marken, die selbst relativ wertvoll sind. Also es gibt dann zum Beispiel Tellersets von Liné Blanchet oder das Metropolitan Museum hat letztes Jahr eine Kooperation mit Versace gemacht. Oder also auch Firmen sozusagen, die selber mehr oder weniger für Exklusivität stehen. Dann aber in Kooperation mit dem Museum und auch mit der Idee natürlich, Kunst zu vermitteln, viel preiswerter sind, als sie es wären, wenn man jetzt, keine Ahnung, normalerweise ein Versace-Shirt kaufen würde.
Ich sehe das hier, glaube ich, hoffentlich richtig, den Jeff Koons Balloon Dog als so eine Miniaturversion, ne? Das wäre so ein Beispiel auch.
Ja.
Auf einen Teller gepresst.
Ja, also klar, Jeff Koons ist ein tolles Beispiel eigentlich. Anhand von Jeff Koons kann man zeigen, inwiefern Künstler zu Marken geworden sind, die manchmal eben noch Einfluss nehmen können auf die Produkte, die sie
$9,000.
Der jetzt zum Beispiel $9,000. Sie können aber natürlich auch in der Nunana gehen und eine Spardose holen. Ebenfalls einen Balloon Dog von Jeff Koons. Also Sie sehen schon, es gibt eigentlich, also im Idealfall, nehme ich mal an, das ist so vielleicht der Hintergedanke auch von dieser Art von Künstlern und Kunst, ist natürlich, dass sie insofern ein Label sind, eine Marke sind und alle Preissegmente bedienen. Und somit auch natürlich ihre Kunst an einfach jeden vermitteln können. Das hat Vorteile, würde ich sagen. Also wie gesagt, dieser Vermittlungsaspekt, dass relevante Kunst zugänglich wird, dass man auch etwas besitzen kann von einem Künstler, wenn man nicht superreich ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Nachteile, insbesondere für Künstlerkollegen, die vielleicht diese Markenbildung gar nicht erst anstreben oder es nicht schaffen oder und die eigentlich dann Preissegmente verdient haben, die jetzt sozusagen übernommen werden von vielen Limited Editions von Superkünstlern.
Jetzt haben Produkte aber doch eine sehr herausragende Eigenschaft, und zwar, sobald es sie gibt, kann man sie fälschen. Also vermengen sich da auf so einem Markt nicht Objekte, die vom Künstler autorisiert sind, nicht einfach mit billigen Kopien? Ich könnte mir das mitunter ziemlich chaotisch vorstellen.
Ja, das ist auch sehr chaotisch, aber das bietet natürlich auch wieder die Chance für Sammler und Sammlerinnen, also diese Gegenstände dann auch als Distinktionssymbole zu benutzen. Das heißt, es gibt die Leute, die sich auskennen, ja, die dann wissen, okay, genau diese Matratze von Cindy Sherman hat eine Signatur, gab es genau in dem Jahr zu der und der Zeit. Und irgendwie ein anderes Produkt aus dem Nanunana oder irgendeinem anderen Shop hat das eben nicht. Also man kann sozusagen Kennerschaft auch unter Beweis stellen, dadurch, dass es diese sehr unterschiedlichen Segmente gibt.
Jetzt unterscheiden sich ja die Home Art Objects durch den Warhol-Kugelschreiber oder Warhol-Magneten dadurch, dass sie eben zum Beispiel limitiert sind oder nur an bestimmten Orten angeboten werden. Aber ich habe mich gefragt, ob der Effekt nicht ein ganz ähnlicher sein könnte. Also der Effekt nämlich, der Verdruss erzeugt, wenn ich überschwemmt werde von Produkten mit der Kunst eines Künstlers. Also sprich, wie vertragen sich eigentlich die Home Art Objects mit der Reputation eines Künstlers, einer Künstlerin?
Ja, also ich würde eben sagen, da ist vielleicht interessant, die Herleitung oder die Entstehung vielleicht solcher Produkte nochmal in den Blick zu nehmen. Man kann sagen, lange war ja Kunst sehr unberührbar, unnahbar. Ne? Man hat sie im Museum gesehen, und es gibt einen tollen Aufsatz von Walter Kraskamp, wo er sozusagen beschreibt, wie wichtig der Museumsshop einmal war oder auch natürlich immer noch ist, um den Besuchern und Besucherinnen auch irgendwas in die Hand zu geben, was sie dann am Ende haben, wo sie irgendwie der Kunst näher kommen. Und ich denke, das ist so ein Grundimpuls, aus dem diese Home Art Objects hervorgegangen sind. Aber sie gehen eben viel weiter einfach in dem Moment, und da unterscheiden sie sich eben auch von diesen anderen Produkten, ja, wo sie so Sammlerobjekte werden, wo sie es einfach ihren Käufern ermöglichen, sich von anderen abzugrenzen. Und insofern ist da auch irgendwie wieder keine Verwechslungsgefahr.
Nur $9,000, dann ist das Kunstballonhörnchen meines. Und mehr dazu finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Popkultur und Kritik. Heft 14 ist das. Der Kaufpreis liegt bei 16,80 €. Frau Kohut, vielen Dank.
Ihnen auch vielen Dank.